Passt, ja? Jetzt hört man mich gar nicht mehr, oder? Okay. Ja, okay, also okay. Vielen Dank an das Lobpreisteam. Wie gesagt, das hat mich sehr berührt, dieser Lobpreis. Ich hatte gestern noch so einen ganz kurzen Austausch mit dem Aaron, was für Lieder hast du vorbereitet? Einfach nur, um so ein bisschen Gefühl zu bekommen. Und er hat dann geschrieben, ich denke, ich darf das sagen, ja, ich habe so neutrale Lieder rausgesucht. Ich wünsche mir viele, viele neutrale Lieder an dieser Stelle. Er hat natürlich damit gemeint, das Predigtthema war noch nicht bekannt und deswegen hat er sich da frei gemacht und auch leiten lassen. Und ich denke, dass das gut ist. Vielen Dank auch an das Deko-Team. Die Claudia Fischer hat das, ja, die ist glaube ich auch da übernommen und jetzt erstmal kommissarisch für unsere Schwester Eva. Vielen Dank dafür, dass ihr das so toll auch adventlich vorbereitet habt und auch die Eva, die jetzt sicherlich zuhört über Livestream, sei an dieser Stelle herzlich begrüßt. Ja, vielleicht könnt ihr so ein bisschen einmal die Präsentation, die ich vorbereitet habe, einblenden. Du hast wirklich schon ein paar Worte gesagt zum Thema Advent und dass es eigentlich eine Vorbereitungszeit ist auf die Geburt Jesu, von der wir ja wissen, wann wir sie feiern. Und dieser Tag wurde ja irgendwann mal festgelegt. Wir bereiten uns also auch gedanklich darauf vor, was da kommt. Und ich habe mir für den heutigen Tag ein Thema vorgenommen, das wir dann auch gleich sehen können. Und zwar geht es um das Thema Wahrheit und Freiheit. Ich glaube, das ist ein relativ aktuelles Thema. Und gerade in der Adventszeit können wir uns natürlich auch die Frage stellen und hier einfach mal einen Überblick zu dem, was ich heute mit euch machen möchte. Ja. Ich möchte euch durch ein paar Punkte durchleiten. Zuerst mal die Fragestellung ein bisschen erörtern, wozu ist eigentlich Jesus in die Welt gekommen? Dann möchte ich ein bisschen auf die Begriffe Wahrheit und Freiheit eingehen, ein paar Begrifflichkeiten erläutern und dann zum Schluss erstens noch mal ein bisschen aufzeigen, welchen Weg ist eigentlich Jesus gegangen in Bezug auf, was war so sein Fokus und welche Schlussfolgerungen können wir für uns aus diesem Vorgehen von Jesus selbst ziehen. Und wir sollen ja nicht unbedingt immer auf andere Leute schauen, sondern hauptsächlich auf unseren Herrn Jesus. Warum ist Jesus in die Welt gekommen? Gut, die erste Antwort ist natürlich klar, weil es der Vater so wollte. Aber die Frage, wozu ist Jesus in die Welt gekommen? Forscht nach den Gründen und was sollte er denn hier tun? Was ist seine Aufgabe gewesen? Viele dieser Fragen kennen wir. Und wir können uns natürlich auch selber die Frage stellen, ist er in die Welt gekommen, um Religion zu stiften, um eine große Religion zu gründen? Das ist zweifelsohne passiert, aber war das der Hauptgrund? Ist er in die Welt gekommen, um Kranke zu heilen? Auch das hat er getan, aber war das der Hauptgrund? Um zu lehren? Auch das hat er getan. Um Gutes zu tun? Keine Frage, hat er. Um seine Anhänger sinnvoll zu beschäftigen, damit sie nicht mehr aufs Meer oder auf den See fahren müssen, um Fische zu sammeln. Auch das hat er getan, aber war das der Hauptgrund? Um uns Gesetze aufzuzwingen, Regeln aufzuoperieren, die wir dann alle zu befolgen haben, unter allen Umständen. Das sicherlich nicht, denn er sagt selbst, sein Joch ist ein leichtes Joch. Oder vielleicht um einen Grund zu haben, sich einmal im Jahr gegenseitig zu beschenken. Ich denke, dafür brauchen wir unseren Herrn Jesus Christus nicht. Das können wir auch so machen. Seid alle eingeladen, euch gegenseitig zu beschenken. Zum Beispiel mit eurer Gegenwart. Wenn wir das näher anschauen, dann ist es vielleicht ganz gut, einfach mal hinzugucken, was Jesus selbst zu diesem Thema gesagt hat. Und jetzt kann man sich fragen, ich werde jetzt gleich auf diesen Teil der Bibel reflektieren. Ja, Moment mal, könnte man da sagen, das ist doch Ostern, oder? Da geht es doch eigentlich so ein bisschen Richtung Ostern. Kann man sowas zur Adventszeit denn überhaupt bringen? Ich glaube ja, denn die Bibel ist Gottes Werk und ist ein Werk aus einem Guss. Und deswegen kann man Ostern, Weihnachten, Pfingsten und alle anderen Dinge einfach nicht voneinander trennen. Wir begeben uns zurück in die Situation, in der Jesus vor Pontius Pilatus steht und sich vor ihm verantworten soll. Wir wissen das, er ist festgenommen worden und wurden allerlei Dinge wurde er beschuldigt. Und Pontius Pilatus hat ihn gefragt, was hast du getan? Die Übersetzungen sind übrigens alle aus der Hoffnung für alle. Wenn ihr das mitlesen wollt, gerne. Und Jesus antwortete, mein Königreich gehört nicht zu dieser Welt. Wäre ich ein weltlicher Herrscher, dann hätten meine Leute für mich gekämpft, damit ich nicht in die Hände der Juden falle. Aber mein Reich ist von ganz anderer Art. Da fragte ihn Pilatus, dann bist du also doch ein König. Jesus antwortete, ja, du hast recht, ich bin ein König. Und dazu bin ich Mensch geworden und in diese Welt gekommen, um ihr die Wahrheit zu bezeugen. Wer sich von der Wahrheit bestimmen lässt, der hört auf mich. Pontius Pilatus antwortet dann, Wahrheit? Ha, was ist das überhaupt? Dann ging er wieder zu den Juden hinaus, also er ließ quasi Jesus stehen, ging hinaus zu den Juden und sagte, meiner Meinung nach ist dieser Mann unschuldig. Ich will euch wie üblich auch in diesem Jahr am Passafest einen Gefangenen freigeben. Wenn ihr wollt, lasse ich diesen König der Juden frei. Aber sie schrien laut, nein, nicht den. Wir wollen Barabbas. Barabbas war aber ein Verbrecher. Kennen wir das nicht auch, diese Aussage, Wahrheit, was ist das überhaupt? Welche Wahrheit meinst du? Von welcher Wahrheit redest du? Deine Wahrheit, meine Wahrheit. Eigentlich ganz aktuelles Thema hier auch in unserer Gesellschaft, wo wir heutzutage ja in der Lage sind, ganz viele Wahrheiten quasi in einem Baukastensystem uns selber zusammenbauen können. Natürlich am liebsten die Wahrheiten, die uns am besten gefallen und neben denen wir natürlich auch ganz wenige andere Wahrheiten gelten lassen. Gut, Jesus bringt uns die Wahrheit. Aber wozu? Was nützt uns das Ganze? Was haben wir eigentlich davon? Auch das vielleicht eine Frage, die ganz typisch ist für unsere heutige Zeit. Was habe ich eigentlich davon? Was habe ich eigentlich davon? Und wir gehen mal weiter, um das ein bisschen zu näher beleuchten. Wir bleiben aber im Johannesevangelium und fokussieren uns jetzt so ein bisschen auf den Johannes 8. Und da spricht Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten. Also es sind nicht irgendwelche Juden gewesen, sondern es waren bereits Juden, die an Jesus Christus glaubten. Und da sagte Jesus, wenn ihr an meinen Worten festhaltet und das tut, was ich euch gesagt habe, dann seid ihr wirklich meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Wir brauchen also die Wahrheit, damit wir frei werden. Damit wir befreit werden. Das ist der Grund, warum wir die Wahrheit brauchen. Und Jesus spricht von der Freiheit, deren Ursprung die Wahrheit ist. Und genauso wie beim Thema Wahrheit ist es ja ganz aktuell auch wieder das Thema Freiheit in unserer Gesellschaft ein großes, großes Thema. Ich glaube, dass außer das Thema mit C wird, glaube ich, dieses Thema Freiheit beziehungsweise eigentlich mehr das Thema, welche Einschränkungen haben wir in der Freiheit, sehr intensiv diskutiert. Ich habe uns alle mal zur Erinnerung mal so ein paar Beispiele gebracht, über welche Freiheiten wir und auch Rechte, Grundrechte, wir in unserer Gesellschaft verfügen. Das erhebt jetzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Allgemeine Handlungsfreiheit, also ich kann entscheiden, was ich heute oder morgen tun werde. Allgemeine Vertragsfreiheit, jeder kann Verträge schließen. Wir haben das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit derzeit, Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit, Schutz von Ehe und Familie, Pressefreiheit, Kunstfreiheit, Wissenschaftsfreiheit, Koalitionsfreiheit. Wir haben das Post- und Fernmeldegeheimnis. Wir haben das Recht zur informationellen Selbstbestimmung, das heißt, das ist dieses berühmte Thema Datenschutz. Wir dürfen entscheiden, welche Daten wir für uns preisgeben. Berufsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Testierfreiheit. Das bedeutet, ich darf entscheiden, wem ich mein Vermögen vererbe. Recht auf Unverletzlichkeit der Wohnung, Asylrecht, allgemeine Freizügigkeit. Ich darf mich also dort aufhalten und dort wohnen, und wo ich das gerne möchte. Wir haben das Wahlrecht, diesbezüglich geheime Wahlen. Und wir haben ein Eigentumsrecht und wir haben ein Klagerecht. In diesem Zusammenhang möchte ich noch mal kurz erwähnen, wenn sich jemand benachteiligt fühlt bei einem dieser Rechte, die ich gerade aufgelistet habe, dann hat er das Recht, kostenlos vor dem Verfassungsgericht dagegen eine Eingebung zu machen. Es gibt dort Einschränkungen natürlich, aber das ist das Recht, was wir alle haben. Ungefähr 20 Stück. Alle diese Punkte befreien uns auf die eine oder andere Art und Weise von Zwängen, die uns möglicherweise jemand auferlegen könnte. Klar ist, dass jeder von uns natürlich eigene Vorstellungen davon hat, welche dieser Freiheiten möglichst ganz persönlich oder individuell für ihn wichtig sind. Da gibt es natürlich Unterschiede. Es gibt unterschiedliche in der Bewertung. Vielleicht ist es für dich aber auch eine große Freiheit, und das ist auch okay, wenn du dich entscheiden kannst, jede Woche essen zu gehen, dorthin, wo du willst, und aus einer Speisekarte von 20 Gerichten eins auswählen zu dürfen. Auch das ist ein Stück Freiheit. Und ich denke, dass uns allen auf die eine oder andere Weise irgendwie klar ist, dass es da zwischen diesen einzelnen Rechten eine Abwägung geben muss und dass es dadurch zu Konflikten kommen kann. Also ich denke, das leuchtet auch jedem ein, dass die künstlerische Freiheit eines Graffiti-Künstlers unter Umständen mit der Eigentumsfreiheit eines Hausbesitzers in Konflikt stehen kann. Und deswegen müssen diese Rechte natürlich gegeneinander abgelegt werden. Doch welche dieser Freiheiten hat eigentlich Jesus gemeint, als er gesagt hat, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien? Was hat er gemeint? Wir lesen weiter in Johannes 8, Vers 33. Und da heißt es, und das sagen dann die Juden, mit denen der Jesus in Diskussion war, aber wir sind doch alle Nachkommen von Abraham und niemals Sklaven gewesen. Wie kannst du dann sagen, ihr sollt befreit werden? Jesus erwiderte ihnen, ich sage euch die Wahrheit, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave hat nicht das Recht, für immer in der Familie zu bleiben, für die er arbeitet. Dieses Recht hat nur der Sohn der Familie. Wenn ich also der Sohn Gottes befreit, dann seid ihr wirklich frei. Jesus möchte uns, das denke ich wird ganz deutlich, von der Sünde befreien. Es ist der Wunsch Gottes, die Trennung zwischen uns und ihm aufzuheben. Und vielleicht ist Wunsch gar nicht der richtige Ausdruck. Vielleicht ist es ein Flehen Gottes. Vielleicht ist es das Flehen Gottes und deswegen hat er seinen Sohn gegeben, damit wir von der Sünde befreit sind und mit ihm Gemeinschaft haben. Und er vergibt uns, wenn wir aufrichtig unsere Fehltritte bereuen. An dieser Stelle ein kleiner Exkurs, wie wir mit Fehltritten unterschiedlich umgehen können. Natürlich können wir unsere Fehltritte ignorieren. Das ist mal die eine Möglichkeit, die habe ich jetzt aber hier nicht aufgeführt. Wir können uns entschuldigen. Das macht natürlich nur an der Stelle Sinn, wenn wir aufrichtig, wenn es ein aufrichtiges Bereuen von dem ist, was wir getan haben. Ich denke, alle, die eine Familie haben und da mal Streit zwischen Kindern schlichten mussten, wissen, dass das nicht ganz so einfach ist. Ne? Jetzt entschuldige dich mal bei deiner Schwester. Ja, Entschuldigung. Das ist irgendwie nicht so richtig, das aufrichtige Bereuen. Also eine Entschuldigung ist nur dann gültig, wenn wir sie aufrichtig tun. Es setzt auch voraus, dass wir unseren Fehler, unsere Tat, die wir begangen haben, einfach erkannt haben. Diese Tat können wir zwar erklären, dass wir sagen, okay, das und das hat jetzt dazu geführt, dass ich mich fehlverhalten habe, es ist aber keine Rechtfertigung. Und das Thema Rechtfertigung möchte ich als nächstes mal so ein bisschen beleuchten. Dort gibt es weltliche und geistliche Perspektiven, die wir beleuchten können. Weltlich gesehen gibt es natürlich Gründe, die eine Tat rechtfertigen, zum Beispiel bei Notwehr. Das heißt, ich verletze jemanden oder töte jemanden aus Notwehr heraus, dann bleibt die Tat bestehen. Aber da es aus Notwehr geschehen ist, bleibt es straffrei und ist eine Rechtfertigung dieser Tat, die ich da begangen habe. Geistlich gesehen sind mir da zwei Dinge aufgefallen. Der ein oder andere sagt, das hat Gott mir gesagt. Das ist eine Anweisung von Gott. Was soll man auf diese Antwort eigentlich noch entgegnen? Weil wenn es von Gott ist, gibt es ja keine Möglichkeit des Einspruchs. Seien so letztendlich gesehen eine Absolutaussage, die überhaupt keinen Widerspruch zulässt. Und das ist besonders an den Stellen ganz schwierig und problematisch, wenn wir vermeintliche Freiheiten auch geistlich mit diesem Satz auch noch begründen und sagen, okay, das hat mir Gott gesagt. Beispielsweise mag Ehebruch zwar meine persönliche Freiheit sein, das zu begehen, aber trotzdem kann es auf der anderen Seite niemals etwas sein, was Gott mir gesagt hat. Der Weg zu dieser Erkenntnis zu kommen, ist allerdings an dieser Stelle natürlich ein Prozess, der mal kürzer und mal länger dauert, vielleicht auch niemals eintritt, der allerdings auch in dieser Gemeinde an der einen oder anderen Stelle natürlich und ganz sicher einen Abschluss finden wird. Trotzdem sei an dieser Stelle nochmal erwähnt, dass niemand von uns ohne Sünde ist. Ich bin mir übrigens auch nicht ganz sicher, ob das Fälschen von Impfzertifikaten sich biblisch begründen ließe, um Freiheiten wieder zurückzukehren. Auch das weiß ich nicht, ob das hier in der Gemeinde vorkommt, aber bei dem einen oder anderen Fußballtrainer ist das ja jetzt aufgetreten, weiß ich nicht, und ich bin mir ganz sicher, dass sich das nicht mit Freiheit zurückgewinnen begründen ließe. Die zweite Option, wir schwächen das etwas ab und sagen, ich habe den Eindruck, dass Gott mir etwas gesagt hat. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, weil ein bisschen von mir ist ja auch irgendwo immer noch dabei. Das lässt auf jeden Fall an der einen oder anderen Stelle zu, dass man sich gegenseitig korrigieren lassen kann. Ja, wir sagen, okay, ich glaube, das ist von Gott, aber wir dürfen das gerne an anderen, an Brüdern, an Geschwistern und natürlich am Wort Gottes spiegeln, um uns zu überprüfen. Final aber ist wichtig, vor Gott gibt es nur eine Rechtfertigung mit Zählen. Wir können eigentlich nichts vorweisen, und das streichen wir das eigentlich, wir können nichts vorweisen, außer dass wir sagen, ja, wir glauben an das Erlösungswerk Jesu, wir nehmen das für uns an und alles andere, alle anderen Rechtfertigungsversuche vor Gott werden scheitern. Der Glaube allerdings kommt nicht aus uns selber heraus, ist ein Geschenk Gottes, eine Gnade Gottes, die man nicht erzwingen kann. So viel zu diesem Thema. Jesus ist zu uns gekommen, uns frei zu machen, um uns Freiheit zu geben, um uns wirkliche und absolute Freiheit zu geben. Wie ist er dabei vorgegangen? Über allem steht Gott. Ich glaube, da sind wir uns einig. Da gibt es hoffentlich keine Widersprüche. Überall steht Gott. Und wir sind jetzt an dieser Stelle wieder an diesem Moment, wo Jesus kurz vor seiner Hinrichtung nach Jerusalem kommt und dort sozusagen einreitet. Wir haben auf der linken Seite den Palast des Statthalters, der für die Staatsmacht steht. Ja? Wie war das in der damaligen Zeit? Wir haben Willkür gehabt, wir haben Hinrichtungen gehabt, wir haben eine große Armut auch in dem Land gehabt, so eine richtige Mittelschicht gab es damals nicht, da gab es Reiche und dann gab es Arme. Es gab hohe Steuern, die von den Römern dem Volk auferlegt wurden. Es gab natürlich freiheitliche Einschränkungen. Ich weiß nicht, welche dieser ca. 20 Freiheitsrechte die Juden damals gehabt haben, von denen ich Ihnen vorgelesen habe, oder ob die das überhaupt gekannt haben. Ist, glaube ich, aber auch an der Stelle nicht so entscheidend. Und auf der anderen Seite haben wir hier mal abgebildet den Tempel, der die geistliche Welt symbolisiert. Auch da hatten wir damals bei den Juden eine strenge Gesetzlichkeit, viele rituale Traditionen, eine gewisse Selbstgerechtigkeit und Stolz auf die eigene Frömmigkeit bei den verantwortlichen Personen und natürlich auch eine Abgrenzung und eine Ausgrenzung von Bevölkerungsgruppen, die man nicht so richtig haben wollte. Zöllner zum Beispiel. Ja, mit denen wollte man irgendwie nicht so richtig was zu tun haben. Jesus reitet ein auf einem Esel nach Jerusalem. Und wo biegt er ab? Der biegt doch falsch ab, oder? Der biegt doch zum Tempel. Hätte er nicht eigentlich zum Palast des Statthalters abbiegen müssen, um die Bevölkerung von den Römern zu befreien? Und mal ganz ehrlich, was ist jetzt schlimmer? Hinrichtung oder dass man sich an Traditionen und Rituale hält? Was ist da für die Bevölkerung schlimmer? Offensichtlich hatte Jesus an dieser Stelle eine ganz klare Meinung. Nicht, dass er alles gut gefunden hat, was dort auf der linken Seite passiert ist, aber er hat sich fokussiert auf das, was auf der rechten Seite passiert. Doch warum kümmert sich Jesus an dieser Stelle so überhaupt nicht um das, was nicht passiert? Gar nicht. Er ignoriert es. Er lässt es einfach links liegen. Beachtet es nicht. Weil es unwichtig ist? Nein. Weil die Lösung des Problems nicht auf der weltlichen, sondern auf der geistlichen Seite zu suchen ist. Und ich habe mir einfach mal ein paar Bibelstellen rausgesucht, warum denn Jesus niemals und zu keinem Zeitpunkt die Staatsmacht angegriffen hat oder auch gar dazu aufgerufen hat. Nicht, weil das alles so super war, was da gelaufen ist, sondern weil der Fokus ein ganz anderer war. Er hat natürlich als Sohn Gottes gewusst, dass Gott Regierungen einsetzt oder auch abberuft. Es ist Sache Gottes, diese Dinge zu regeln. Er wusste auch, und das lesen wir bereits im 1. Mose 9, Vers 6, dort ist es allerdings ein bisschen sehr blutrünstig dargestellt, aber trotzdem, dass es eine weltliche Ordnung und Gerichtsbarkeit gibt und geben soll, diese Dinge regelt und ist somit eben Gott gewollt. Für ihn war auch ganz klar, dass wir uns dieser Ordnung unterordnen sollen, Klammer auf, natürlich nicht unter allen Umständen, Klammer zu. Aber final ist wichtig, Gott ist der Sieger und niemand sonst. Gott ist der Sieger. Es hat für Jesus am Ende des Tages und im Endeffekt überhaupt keine Relevanz, wer politisch das Sagen hat, denn sein Reich und ich hoffe auch unser Reich ist ein Reich, was von einer anderen Art ist. Und das lesen wir dort in Johannes 18, Vers 36, wo er das, was ich vorher vorgelesen habe, nochmal betont hat. Welche Schlussfolgerung sehe ich für uns als Gemeinde an dieser Stelle? Wichtig für uns, wir haben einen geistlichen Widersacher. Und das ist kein weltlicher. Und deswegen sollten wir unseren geistlichen Kampf auch mit geistlichen Mitteln vollziehen und nicht mit weltlichen. Wenn wir weltliche Mittel einsetzen, werden wir Erfolge erzielen, ohne Frage. Ich denke aber, dass diese nur kurzfristig sein werden. Also, unsere Kraft liegt im Gebet. Mag eine Regierung auch aus unserer Sicht unchristliche Gesetze erlassen? Ich habe hier ein paar aufgeführt. Ehe für alle, Tötung auf Verlangen und ähnliche Dinge. Das dürfen wir respektieren, nicht unbedingt akzeptieren, aber auf keinen Fall müssen und dürfen wir da mitmachen. Das ist völlig klar. Auch da an dieser Stelle hilft Gebet. Mögen manche politischen Beschlüsse und Verordnungen auch überhaupt nicht zielführend sein. Widerstand für uns ist dort angebracht, wo es um klar unfallhäusliche Glaubensinhalte geht und nicht um den ein oder anderen persönlichen Nachteil. Auch da wird uns das Gebet als unglaubliche Waffe weiterhelfen. Ja, und im Zweifelsfall müssen wir als Christen eben auch den ein oder anderen Nachteil in Kauf nehmen, zum Beispiel, dass wir hier nicht mit 200 Leuten in dieser Gemeinde sitzen dürfen, aber wir dürfen es. Und aus Liebe und Rücksicht dem anderen gegenüber dürfen wir natürlich an der einen oder anderen Stelle auch mal unsere persönlichen, ganz individuellen Interessen hinten anstellen. Und das hat auch was mit Dienen zu tun. Und auch da hilft uns das Gebet, oder kann uns das Gebet helfen, das eine vom anderen zu unterscheiden. Zentrum der Gemeinde ist und bleibt Jesus. Und der Fokus auch in dieser Gemeinde muss auf geistlichen Zielen liegen. Das heißt aber nicht, dass wir uns nicht politisch betätigen können und politisch eine Meinung haben. Im Gegenteil. Wir dürfen für die Obrigkeit beten, wir dürfen uns sogar selber für politische Ämter einsetzen und dort kandidieren, um dort natürlich auch unsere Belange nach vorne zu bringen. Trotzdem bleibt die Basis das Gebet. Ich möchte an dieser Stelle das einfach stehen lassen und ein kurzes Gebet zum Abschluss sprechen. Herr, wir sind alle noch auf dem Weg. Manche Dinge haben wir erkannt, andere noch nicht. Da sind wir irgendwie noch nicht orientiert. Bei einigen Dingen sind wir wirklich auf der richtigen Spur, bei anderen gehen wir auch mal in die Irre hin. Herr, du bist der Weg, du bist die Wahrheit und du bist auch das Leben. Und ich bitte dich, dass du uns dich offenbarst, dass du uns zeigst, was uns wirklich wichtig ist, was wirklich wichtig ist und auf welchen Kriegsschauplätzen wir uns rumtreiben sollen. Lehre uns, richtig von falsch zu unterscheiden. Und Herr, das nehme ich auch für mich in Anspruch, tu es auch bei mir. Heiliger Geist, du bist es, der uns in alle Wahrheit führt und niemand sonst. Amen.